Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Heute Gründung eines Online-Shops.
Willkommen! Heute freue ich mich ganz besonders über unseren Gast, Iris Pulgas, die uns etwas über ihren Online-Shop erzählen wird, beziehungsweise wie man einen gründet. Iris, ich fange immer ganz gerne mit der Frage an, was steht auf deiner Visitenkarte?
Auf meiner Visitenkarte habe ich den Titel erstmal weggelassen, denn Unternehmerin fand ich so ein bisschen seltsam. Also auf meiner Visitenkarte steht Le Cosmos Berlin.
Und es ist ein?
Es ist ein Vintage-Shop, ein Online-Shop, den ich ausschließlich auf einer Etsy-Plattform habe. Und ich verkaufe dort Designgegenstände der 50er bis 70er Jahre.
Okay. Ich kenne den Shop natürlich. Ich finde den ganz wunderschön.
Danke.
Und du wirst uns gleich ganz viel darüber erzählen, wie das ist, wenn man so einen Online-Shop führt. Aber wir fangen jetzt mal von hinten an. Also gucken wir uns erstmal an, wie bist du dazu gekommen? War dir das schon immer klar, dass du irgendwann mal einen Online-Shop gründen würdest? Wie ist die Idee entstanden? Wie ist deine Berufsbiografie verlaufen?
Ja, wenn man mir Ende meines Studiums gesagt hätte, du machst irgendwann mal einen eigenen Vintage-Shop, den du nur online mit hauptsächlich Kunden in den USA verkaufst, ich gedacht, ja, schön, es gibt noch andere interessante Geschichten, aber mit mir hat das gar nichts zu tun.
Gab es schon, ich weiß ja gar nicht, wann war das, Ende deines Studiums? Wann gab es die ersten Online-Shops?
Als ich anfing, also Ende des Studiums hatte ich ein Handy, war damit relativ früh dran, also einer der ersten. Mein kleiner Bruder hat damals so ein bisschen Scherze drüber gemacht und meinte, kaufen, kaufen, kaufen. Weil es eigentlich nur Broker und
die Angeber, ne?
Genau, die ganzen Angeber, die hatten alle schon ein Handy und ich hatte auch eins. War auch natürlich ein bisschen stolz drauf.
War das Anfang 2000 oder Ende der 90er Jahre?
Das war Ende der 90er Jahre. Damals hatte ich einen binationalen Studiengang absolviert, der mit Schwerpunkt Deutschland-Frankreich so ein bisschen die Beziehungen zwischen den beiden Ländern behandeln, verbessern, wie auch immer sollte und kam nach Berlin und wollte eigentlich im Bereich Kulturmanagement arbeiten.
Mhm.
Und,
mit der Idee bist du auch ins Studium gegangen?
Nee, das kann man so nicht sagen. Meine Idee zum Studium war, Kommunikation finde ich spannend, interkulturelle Kommunikation finde ich auch spannend und ich hatte so ein Leitthema, das war Frankreich.
Mhm.
Und diese Leidenschaft zu Frankreich habe ich dann erst, ich habe einen Studiengang entdeckt, wo ich dachte, das passt genau, weil so dieses immer mal wieder von einer anderen Perspektive gucken, wie machen die das in Frankreich und damit die eigene Perspektive zu überdenken, fand ich super spannend.
Mhm.
Aber es hatte auch einen Schwerpunkt, also Sprache, Kultur und Wirtschaft kann man sagen. Und als ich dann nach Berlin kam und dachte, so jetzt fange ich hier an und verständige die beiden Völker, da war an Stellen nicht viel zu finden. Hatte aber auch immer schon ein Faible zumindest keine Angst vor Technik und hatte so erste Jobs als in der Hotline für technischen Support, allerdings mehrsprachig und habe damit auch angefangen und bin dann in ein IT-Unternehmen eingestiegen, wo ich relativ schnell auch Karriere gemacht habe, könnte man sagen, wo ich dann also auch Sales Managerin für Frankreich wurde, danach für Polen noch dazu und Tschechien kam auch später noch dazu. Aber es war ein sehr technisches Thema.
Mhm. Und das musst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen, weil das ja eher unüblich ist, ja, dass man mit so einem geisteswissenschaftlichen Studium und dem Wunsch, ins Kulturmanagement zu gehen oder in den Kulturbereich im weitesten Sinne, dass man dann Sales Managerin für was genau?
Damals war es die Fritz Card, also das Unternehmen heißt AVM, die gibt es auch heute noch. Es war ISDN-Kommunikation, erste Internetzugangsmodems, Karten, Router, Software, ähnliches.
Also du warst komplett fachfremd, kann man
absolut
sagen.
Absolut. Ja. Ich hatte keine Ahnung.
Und hast dann aber trotzdem Karriere gemacht. Das hat dir wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Ne?
Naja, ich konnte gut kommunizieren und mir hat dann mal in der späteren Zeit ein Berater gesagt, sie könnten auch ingenieurisch.
Aha.
Also ich hatte nicht die Angst vor der Technik, habe das relativ schnell gelernt, habe da auch einen guten Zugang gefunden und wusste aber, wenn jemand vor mir steht und sagt, so ja, das ist ganz toll und dies ist ganz toll, wie man das dann so übersetzt, dass es auch klar ist, wie der Kunde davon profitieren kann.
Aha.
Oder auch mal zu sehen, ja, die Entwickler sagen einem, das ist ein Riesenproblem, der Vertrieb sagt, wir brauchen das unbedingt. Eigentlich reden die von dem Gleichen und meinen, das geht aber überhaupt nicht. Mhm. Also da einen gemeinsamen Nenner zu finden, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also Kernkompetenz war praktisch Kommunikation an der Stelle, die du genutzt hast und wo du vielleicht doch etwas aus deinem Studium, auch wenn jetzt das inhaltlich vielleicht sehr, sehr weit entfernt ist von dem, was du da gelernt hast,
ja,
aber so auf der Ebene der Schlüsselkompetenzen konntest du da wahrscheinlich viel
ja, also es waren so die Sprachen und ich würde sagen, da so eine gewisse Sensibilität, sich einfühlendes Gegenüber, was natürlich für Vertrieb auch super praktisch ist.
Und auch das Interkulturelle meinst du, ne?
Genau. Ja. Und zudem, wenn ich heute in den Kreisen, in die ich jetzt unterwegs bin, mit sehr vielen Kreativen und Künstlern erzähle, wofür ich eigentlich zu Schulzeiten bekannt war, dann gibt's immer so ein bisschen, was? Denn zu Schulzeiten war ich die Frau für Naturwissenschaften.
Aha, okay.
So mit Mathe- und Chemie-Leistungskurs.
Ah, ja. Deswegen also, kannst du auch ingenieurisch.
Genau. Also da fand ich das fand ich schon auch immer spannend. Zu einem gewissen Grad, aber so, es hat mir zumindest keine Angst gemacht.
Ja, und ich habe das häufig in der Beratung, dass Frauen sagen, mich interessiert eigentlich alles, das war schon immer so und das ist auch ein Problem. Hast du das jemals als Problem empfunden, so vielseitig aufgestellt
zu sein? Ja, schon manchmal, weil es natürlich auch einen gewissen Reiz hat, sich in was Fachfremdes einzuarbeiten und dann relativ schnell zu merken, okay, ich kann jetzt vielleicht nicht den ganzen Überblick kriegen, aber ich weiß innerhalb kürzester Zeit so, wo der Hase langläuft, im Groben. Natürlich immer mit so einem Gefühl verbunden, eigentlich habe ich keine Ahnung und alle anderen wissen es besser.
Mhm.
Aber aus einer anderen Perspektive guckt man teilweise auch anders drauf.
Mhm.
Und ja, dann ist es natürlich ein gewisser Reiz, sich da einzuarbeiten, sich was Neues zu erschließen, die Neugier ist da. Und dann habe ich immer mal wieder so ein Problem, dass ich denke, ja, wolltest du da eigentlich hin? Was machst du denn da jetzt gerade?
Mhm.
Spannend, hast du geschafft und jetzt musst du das jeden Tag machen. Und dann kommt der Punkt, wo ich merke, nee.
Und so ging es dir ja auch als Sales Manager irgendwann.
Ja.
Ne? Beschreib das doch nochmal. Wie viele Jahre hast du das gemacht?
Ich habe das festangestellt 9 Jahre gemacht. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und das noch weitergemacht, weil ich dachte, das kann ich ja schon. Und ja, dann aber gemerkt, beruflich 8 Stunden am Tag mit einem Thema zu tun zu haben, was zwar viele Leute sehr spannend finden, ich aber eher nicht so, ist viel Lebenszeit. Und das fand ich dann, also es war so ein bisschen natürlich, jetzt bin ich in einem Unternehmen, habe das Gefühl, hier bin ich auch wahrgenommen, hier bin ich wichtig, habe ich einen gewissen Status, aber eigentlich fühle ich mich so ein bisschen im falschen Film. Und da wieder rauszukommen, war für mich nicht einfach.
Das also, glaube ich, da sind ja dann auch schon etliche Jahre vergangen.
Ja, und natürlich ist es auch ein bisschen ein goldener Käfig, wenn man da steht und hat so seinen Firmenwagen und hat das Handy und den Computer, alles über die Firma und zu wissen, so, ja, das war mein erster Job nach dem
und
Studium.
Und du bist auch viel gereist, ne?
Ich bin auch relativ viel gereist, es ging noch, aber es waren so, ich denke, 1 bis 2 Geschäftsreisen pro Monat, vielleicht, ja, im Rückblick schwer zu sagen, aber es war schon relativ häufig. Das ist natürlich auch erstmal spannend, aber nach einer Weile sind die Flughäfen von innen auch nicht besonders schön und man hat dann von Geschäftsreisen nach Warschau in der Regel das Hotel und den Flughafen und das war's.
Mhm. Was hat dir denn am meisten Schmerzen bereitet in der Zeit, was dann dazu geführt hat, dass du entschieden hast, ich muss jetzt was verändern?
Es fehlte so das Herzblut.
Mhm.
Es war, also ich kam mit meinen Kollegen sehr gut klar, das sind also wirklich ganz, ich will jetzt nicht sagen liebe Jungs, aber eigentlich, also ich hatte sie alle wirklich sehr gern, nur es blieb immer so auf einem rein oberflächlichen Level, weil natürlich, wenn ich mich mit denen in die Begeisterung, die die für das Thema hatten, reinsteigern hätte wollen, dann hätte das echt sein müssen. Es war immer so ein bisschen, ja, aber können wir uns jetzt mal über was anderes unterhalten? Also es war immer Arbeit. Jedes Geschäftsessen, jeder Termin, der so ein bisschen in ein, wir machen jetzt mal was im Team, überging, war für mich, ja, damit muss ich mich beschäftigen, weil es ein Job. Und das war dann für mich so ein bisschen leer. Und das habe ich eine Weile lang selber auch nicht wahrhaben wollen. Weil natürlich, das ist das, was man kennt.
Die Routine.
Gibt's
und es läuft.
Ja, es läuft. Und natürlich
verdienst du wahrscheinlich auch viel Geld.
Am Ende des Monats ist da immer noch Geld auf dem Konto.
Ja.
Was ich heute so ein bisschen vermisse.
Das glaube ich.
Aber ja, so diese Routine von ja, jeden Tag das Gleiche. Und ja, es ist natürlich immer wieder spannend, einen neuen Geschäftspartner und deren Geschichten kennenzulernen. Aber das Thema selber
ja.
hat mich gelangweilt.
Das verstehe ich gut. Dann kam der Wandel, der Wechsel, die Veränderung. Aber bevor wir uns das angucken, sag doch nochmal, was hast du denn, was denkst du, was du so mitgenommen hast aus der Zeit? Also du hast ja mit Sicherheit auch ganz viel gelernt,
ja,
was
ja,
du vielleicht auch jetzt nutzt.
Ja, also um nochmal auf die Frage mit der Business- oder mit der Visitenkarte zurückzukommen. Ich habe auch noch eine zweite Visitenkarte, denn da steht dann jetzt Business Coach drauf oder es steht Beratung für Kreative drauf. Und natürlich sehr viel dessen, was ich gemacht habe in der Zeit, so Verhandlungen führen. Aber auch Verhandlungen führen mit jemand, der meint so, was will die denn hier? Die machen wir jetzt aber erstmal rund. Und da dann stehen bleiben und sagen, weißt du, ich kann was. Also du hast mich zwar unterschätzt, aber ich bleibe hier stehen und das kriegen wir schon hin. Zu ja, natürlich Hintergrundwissen von Preisgestaltung über Verhandlungen mit Zulieferern, mit Vertriebspartnern, mit der Telekom zum Teil. Und auch da natürlich, wie macht man das in unterschiedlichen Kulturkreisen und da dann nicht dazustehen wie derjenige, der jetzt, ich weiß das alles schon, so das Stereotyp vom deutschen Verhandlungspartner, ja, wir haben hier aber von vornherein schon die To-Do-Liste und jetzt gehen wir unser Konzept mal durch. Können die Franzosen überhaupt nicht leiden. Solche Sachen.
Die sind eher wie die Italiener wahrscheinlich, ne? Also ein bisschen.
Naja, wenn man auf Deutsch sagt, ein Konzept haben wir schon, dann sind die Deutschen halt von A bis Z mit irgendwie drei Unterpunkten organisiert und denken so, das machen wir jetzt mal. Und die Geht Idee in Frankreich ist eher so, wir setzen uns zusammen und dann haben wir hinterher
das
zusammen.
Genau.
Und sowas fand ich auch mal unheimlich spannend.
Ja.
Ja, und natürlich das ganze Geschäftsgebaren von Hierarchierangeleien in einer sehr männerdominanten Branche zu, ja, also Berufserfahrung im weitesten Sinne und aber so aus der harten Wirtschaft, klingt jetzt auch komisch, aber aus der Wirtschaft, sagen wir mal. Und das war mir so gar nicht so sehr bewusst.
Dass du das alles gelernt hast.
Ja, dass das auch Fähigkeiten sind, die ich da mitbringe. Und als ich dann anfing, auch diese Kreativberatung zu machen als zweites Standbein, da wurde mir von meiner Chefin gesagt, ja, du bist doch die Fachfrau aus der Wirtschaft. Und dann habe ich mich erstmal umgedruckt, dreht und geguckt, wie sie denn meint. Bis ich jetzt langsam so das Gefühl habe, ja, okay, natürlich. Das sind 15 Jahre Erfahrung.
Du hast einfach komplett Wirtschaft von innen kennengelernt.
Ja, genau.
Ja? Und das ist ja auch etwas, was vielen Selbstständigen im kulturellen oder Kreativwirtschaftsbereich fehlt, weil sie sehr an dem Inhalt, an ihrem Produkt, also das ist einfach die Leidenschaft, aber das Verkaufen oder wie ein Markt funktioniert, das sind ja häufig so Sachen, die dann dazu gelernt werden müssen.
Genau.
Ne?
Ja.
Und du hast es praktisch durch deine Berufserfahrung gelernt, ohne es zu merken. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube schon. Also
ist mir sich da richtig gut eingefrickelt.
Bewusst, ne? Ja, weil auch da als ja, Deutsch, Französisch, was auch immer, Kulturwissenschaftlerin im weitesten Sinne. Es war ja immer so, ich muss den Studiengang immer noch erklären, das war für mich ideal, aber so Kultursprache, Wirtschaft ist so die kürzeste Formel, um es zusammenzufassen, ist man eigentlich Generalist. Und als Generalist, egal wo, man hat immer das Gefühl, die anderen haben mehr Ahnung. Und natürlich habe ich gelernt, mit diesem Gefühl umzugehen, habe dadurch jetzt aber auch einen Vorsprung. Weil dieses Gefühl von ich habe keine Ahnung bringt sehr viele Leute sehr schnell ins Schleudern. Mich auch, immer noch gerne. Aber ich bin es gewohnt.
Und was ist es, was du gelernt hast, damit umzugehen? Wie machst du das?
Na, dann auch offen zu legen, zu sagen, das kann ich jetzt gerade nicht beantworten oder da würde ich gerne mal wissen, was sind denn Ihre Erfahrungen? Und einfach auch zu sagen, ich gehe jetzt einen Schritt zurück, weiß ich nicht. Das zuzugeben ist ein offensichtliches, eine Qualität, von der ich auch nicht wusste, dass es eine ist.
Ehrlich sein an der Stelle.
Ja, ganz offen zu legen, wenn man was nicht weiß und zu sagen, das gucke ich nochmal nach und möglichst auch eine Lösung anzubieten.
Ja, schön. So, wie alt bist du jetzt? Wir sind jetzt im Laufe der Geschichte an dem Punkt, wo Iris Pulgers merkt, alles schön und gut, ich sitze in einem goldenen Käfig und ich will hier raus,
genau.
Was hast du da gemacht? Was waren so deine Schritte?
Ja, ich muss
sagen. Und wie alt warst du? Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig.
Also jetzt bin ich 46. 2013 war ich dann also 41. Das war der Moment, wo ich den Shop gegründet habe. Also Shop gegründet hieß damals, okay, ich habe von einer Bekannten gehört, die das auch machte, beziehungsweise die das machte und dachte, ah, okay, ja, wir haben die gleiche Leidenschaft, wir haben beide 400, 500, 600 Bewertungen als Käufer auf eBay und Schränke voll mit Kram. Und die hat was draus gemacht. Okay, vielleicht kann ich das auch. Also das war ein privater Kontakt, da hat mir jemand gesagt, ja, die musst du mal kennenlernen, weil die hat genau den gleichen Fimmel wie du.
Da heißt es auch, die hat die ähnliche Sachen verkauft?
Die hat auch einen Online-Shop, wo ich immer noch wieder so ein bisschen neidisch hinschiede, weil das richtig rockt und wirklich gut aus. Also die ist richtig gut.
Wir sagen jetzt nicht wieder
heiß. Nein, ich mache jetzt keine Werbung für die Konkurrenz. Aber es war sehr inspirierend, fand ich. Und gab mir so Mut zu sagen, fange ich jetzt auch mal an. Warum denn nicht?
Und das war, zu dem Zeitpunkt warst du ja schon in der Selbstständigkeit, die du aber immer noch wie einen goldenen Käfig empfunden hast, weil du inhaltlich das Gleiche gemacht hast wie vorher.
Ja, das hatte sich dann, also inhaltlich hatte sich das dann erledigt in dem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn der Kunde jetzt so, es gab einen Konflikt mit einem Kunden, der sagte so, wir zahlen jetzt weniger, weil, ist so? Habe ich gesagt, nee, ist nicht. Und habe es dann an den Nagel gehängt. Hatte dann aber auch so eine Phase von 6, 7 Monaten, in der ich teilweise arbeitslos mich gemeldet habe, teilweise kleine Projekte hatte und so am Schwimmen war. Ich wusste, was will ich denn jetzt?
Also so eine richtige Umorientierung.
Ja, also es war eine Phase, die sich überhaupt nicht gut angefühlt hat. Ich wusste nur, jetzt reicht's. Das mache ich nicht mehr, aber was denn jetzt? Und habe aber häufig schon von Freunden gehört, sei doch meine Innenarchitektin, das kannst du doch. Und ich dachte, ja, red du mal, ist okay. Ich und Designerin, nee. Habe ich mir so nicht zugetraut. Oder ich weiß nicht, das war nicht mein Bild von mir. Aber ich habe immer schon eine Febel dafür gehabt, solche Designgegenstände für wenig Geld zu entdecken und dann auch zu organisieren. Und hatte halt dann auch immer viel zu viel davon, weil ich das wunderschön finde. Und das, was ich sonst so, in irgendwelchen Läden finden konnte, war nicht so meins. Dachte ich, ich brauch so das geile Design, hatte aber das Geld nicht, um das wirklich neu zu kaufen. Und habe dann Wege gefunden, das für billiger zu finden.
Und selber, du hast jetzt schon vom eBay-Shop erzählt.
Also ich hatte keinen eBay-Shop. Ich war oder bin immer noch eBay-süchtig. Also was heißt eBay-süchtig? Aber rund um die Uhr am Suchen.
Okay.
Ob ich die Sachen brauche oder nicht. Einfach die Idee, die Inspiration irgendwo. Da habe ich jetzt einen kleinen Nachtschrank oder eine Weimar-Uhr. Das ist ein DDR-Produzent, die machten so Uhren aus Messing, strahlenförmig, so sonnenartig. Mit Century Design nennt sich das. Und ja, das ist ja geil. Wo gibt's denn sowas? Und dann suche ich dann die nächsten 2, 3 Tage und habe dann hinterher 10 Stück.
Wahnsinn.
Weil, ja, habe da also offensichtlich einen Riecher vor.
Also es ist dann wirklich wie so eine Sucht, ja. Du,
ja,
du musst
schon.
Sie dann auch finden.
So. Ja, ja, ja. Es ist dann
so ein Spürhund, der, wenn er dann einmal unterwegs ist,
ja, nicht und viele hört. Leute sagen dann, ja, da habe ich ihn nicht gefunden, dann habe ich keine Lust mehr. Mich triggert das. Mhm. Das muss ich dann, finde ich dann schön. Und dann sehe ich, ah ja, okay, die gab es aber auch noch in einer anderen Variante. Mal gucken. Und dann gibt es dann vier oder fünf, wo ich denke, oh ja, alles zusammen wird sich gut machen und dann kaufe ich sie dann alle.
Das heißt, du hast praktisch schon eingekauft, noch bevor es einen Shop gab.
Ja.
Gab es denn schon irgendwo so eine Idee, bewusst, unbewusst, oder war dir das auch erstmal egal, du wolltest einfach nur diese Sachen haben?
Naja, vorher gab es noch so ein bisschen ein Gefühl von, okay, meine Wohnung ist voll. Was machen wir denn jetzt? Darf ich das wirklich noch kaufen? Wo kommt denn das hin? Oh, nee, jetzt, also wirklich nur das Schönste und dann muss was anderes wieder raus. Sonst gibt es keine Luft mehr zum Atmen in der Wohnung. Und ich habe tatsächlich, auch wenn das vielleicht anders klingt, eher so ein Faible für klare Linien und nicht zu voll. Aber einen großen Keller. ja, und in dem Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, also das kann ich auch probieren, weil ich weiß, wie sowas auf eBay laufen würde. Jetzt möchte ich aber nicht unbedingt auf eBay verkaufen, weil das nicht unbedingt den Charme hat, den ich mir da vorstelle. Das soll auch ein bisschen exklusiver sein, weil ich möchte auch was davon verdienen. Ich hatte aber immer schon auch das Gefühl von, diese und diese Lampe, wenn ich die da jetzt finde, die kann an anderer Stelle anders beschrieben und gut fotografiert sicher 130 Euro bringen. Man muss ein bisschen Geduld haben, man muss wissen, an wen es verkauft werden sollte, aber kann ich was draus machen? Also der Markt war schon, ohne dass ich jetzt bewusst als Marktrecherche gesehen hatte, aber ich hatte ein ziemlich gutes Wissen darüber zu sagen, okay, das musst du jetzt aber beschreiben und dann steht dann der Designer und der Name und die Periode von wo es ist und so mit drauf. Dann kostet es auf einmal das Vierfache.
Wie so ein Kunstobjekt.
Ja, genau. Und dann steht dann eben nicht Omas Stehlampe drauf, sondern Richard Essig Design, 60er Jahre, Messing und so weiter. Man braucht natürlich dann die richtigen Suchbegriffe. Das war alles schon da, aber immer noch mit dem Gefühl von, ja, ist das ein Job? Kann ich das wirklich machen? Und ja, viel zu lange gewartet, viel zu lange gezweifelt. Im Rückblick würde ich sagen, einfach machen. Hätte ich einfach machen sollen. Aber es war ein großer Schritt und der brauchte auch. Ja, der brauchte ein bisschen Zeit. Man musste ein bisschen reifen und dann ist es natürlich auch ein Wagnis und macht Angst und ja.
Was ist denn die Angst, diese Unsicherheit gegenüber dem, was du, also du hattest ja vorher ein festes Einkommen, ganz viel Sicherheit, ne?
Ja.
Ist das die Angst gewesen? Auf was lasse ich mich da ein? Man hat es ja nicht in der Hand, man weiß es
ja
vorher einfach nicht.
Naja, es ist einerseits gut das Thema Selbstständigkeit und sich selber organisieren, das hatte ich schon, da wusste ich, das kriege ich hin. Aber wenn es so ein Herzensthema ist, dann soll es natürlich auch wirklich so gut gleich sein, dass ich das, also ich habe dann ein Bild im Kopf und habe es immer noch. Oh, das wird dann richtig toll. Und da muss aber natürlich auch, das erste Foto ist nicht wirklich toll. Das erste Foto hat einen Gelbstich und das nächste hat einen Grünstich und dann ist da ein Blaustich und alle nebeneinander sehen aus wie ein Regenbogen, obwohl eigentlich im Hintergrund alles schön hellgrau sein soll.
Ja, das finde ich spannend. Das ist ja dann eher die Angst, dass das, wenn ich dann in die Umsetzung gehe, dass es einfach eben nicht dem Traum entspricht.
Ja, ja.
Ne? Und sich an der Stelle auch mit der Realität ständig zu reiben und zu merken, es ist einfacher zu träumen, anstatt das dann umzusetzen
und
dann vielleicht auch diesem eigenen Anspruch gerecht zu werden.
Genau. Und wenn ich dann heute, weil auch da natürlich der Perfektionismus, man möchte, das ist mein Herzensthema, es soll dann aber rocken, bitteschön.
Ja.
Und das tut es am Anfang nicht.
Und
dann aber das Gefühl zu haben von, naja, aber ist egal, erstmal findet dich sowieso keiner interessiert, also auch niemanden. Also probier's doch einfach
nicht so
mal.
Nicht so schlimm, wenn es noch nicht
ja,
so perfekt ist.
Ja, lass den eigenen Anspruch hinten runterfallen, ist egal, erstmal probieren und wenn die Fotos dann erstmal, also im Rückblick, scheiße sahen sie nicht aus, aber schön waren sie auch nicht. Wenn ich sie heute sehe, denke ich, ja, ist okay, aber das da und so und bisschen mehr Luft, bisschen besser fotografiert, das war unscharf und Farbstich hier, Farbstich da und so. Da bin ich heute viel genauer noch. Aber zum Glück, damals habe ich wenigstens so angefangen.
Ja.
Und das waren Handyfotos, also und, keine Profikamera oder so.
Okay. Und gab es jemals den Moment, wo dich das vielleicht so genervt hat, dass du davor warst, das aufzugeben?
Ja. Ja. Es ist natürlich eine große Unsicherheit. Also ich habe dann irgendwann an einem gewissen Punkt gemerkt, ich kann jetzt Vollgas geben, aber es ist immer noch sehr, sehr wackelig. Mhm. Natürlich gibt es nicht von vornherein gleich den Riesenumsatz.
Mhm.
Und ich brauchte gewisse Sicherheit, um zu wissen, meine Miete kann ich bezahlen und auch die letzten 5 Tage des Monats gibt es noch was zu essen. Und naja, so die Krankenkasse ist natürlich auch ein großer Batzen. Und deswegen habe ich mir um die Sicherheit, von der ich gemerkt habe, dass ich brauche, um die zu bekommen, habe ich mir einen Nebenjob gesucht.
Mhm.
Und ja, auch da wieder das Problem.
Das ist dann jetzt die zweite Visitenkarte?
Genau, die zweite Visitenkarte.
Weil den Nebenjob gibt es noch.
Den gibt es noch, genau. Ja. Und den mache ich auch mit Begeisterung.
Was steht da jetzt drauf? Sag's nochmal.
Beratung fremdsprachlich. Und das, ich muss jetzt gerade nochmal nachgucken, ob dein Titel wirklich draufsteht. Aber da steht Coopolis GmbH drauf. Und es ist, ich gebe Beratung für Kreative im Teilprojekt Kreativwirtschaft. Biwak gefördert und ja, Ausgangspunkt war, dieses Projekt startete und dann war klar, okay, wir brauchen jemanden, der die wirtschaftliche Beratung für Kreative macht oder ein bisschen in Beratung, was man auch, ich nenne es jetzt Business Coaching, weil es auch teilweise nicht die Fakten sind, dass man sagen muss, ich muss jetzt erstmal hier meine Preise neu kalkulieren und gucken, dass ich für Zwischenhändler auch was anbieten kann und dass es alles perfekt ist, sondern es sind auch solche Faktoren, die ich selber an mir erlebt habe.
Mhm.
Einfach machen.
Hm.
Perfektionismus killt so viel.
Hm.
Wenn man von vornherein alles perfekt haben will, fängt man nie an. Mhm. Und sich selber Ziele setzen, gucken, sind die realistisch, kann ich das machen, also so in die Richtung. Und natürlich dann aber auch sowas, bin ich vielleicht zu billig?
Mhm.
Ein ganz tolles Thema. Mhm. Oder so, diese Business Coachings sind Sachen, die mir sehr viel Spaß machen.
Mhm.
Und das ist mein zweites Standbein, das ich jetzt auch mittlerweile nicht mehr wieder aufgeben möchte, weil da hängt jetzt mindestens genauso viel Herzblut drin. Aber diese Sicherheit habe ich gemerkt, die habe ich gebraucht, um auch wieder mal ein bisschen rumspielen zu können, zu sagen, okay, heute mache ich einfach mal nur Fotos oder einen ganzen Tag wirklich nach Herzenslust nur einkaufen.
Mhm.
Also wirklich für meinen Shop dann einkaufen.
Mhm. Jetzt hast du also 2013 den Shop gegründet und bist auch 2013 in das zweite Standbein oder kam das später?
Das kam 2015.
Ach so, das kam 2 Jahre später. Was haben wir jetzt 2018? Das heißt, Le Cosmos Berlin feiert 5-Jähriges.
Ja.
Gibt es so ein Datum? Ist das präsent bei dir?
Ja, also Social Media ist eine Sache, die natürlich auch wahnsinnig wichtig ist für so einen Shop. Das ist allerdings nicht so sehr mein Steckenpferd.
Mhm.
Und da habe ich einige Freundinnen und auch eine Erfolgsgruppe, die mir dabei so ein bisschen hilft und sagt, also jetzt mach was. Und dachte, okay, jetzt muss ich mal, aber wie alt ist nochmal mein Shop? Und habe dann nachgeguckt, 21. April. Oh weia, ich werde 5 Jahre alt.
Schon vorbei. Also herzlichen Glückwunsch zum 5-Jährigen.
Genau, und habe dazu dann auch tatsächlich rechtzeitig vorher was gepostet, eine kleine Verlosung gemacht und so. Naja, also es sind immer mal wieder Bereiche, in denen man sehr viel noch dazulernen kann. Bei mir ist es eben dann Instagram rechtzeitig was posten und da einen Rhythmus finden, den ich selber auch aufrechterhalten kann, weil ich natürlich weiß, es ist ideal, dass man jeden Tag was postet, aber das kriege ich einfach nicht hin. Dafür bräuchte ich jemanden, der mir da hilft.
Über Marketing reden wir gleich nochmal. Mich würde jetzt nochmal interessieren, nach 5 Jahren, wie weit bist du vom Traum entfernt? Also ist der Cosmos Berlin jetzt das, was du dir so vorgestellt hattest, auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist, ja, besser geht's nicht.
Ja.
Wo stehst du da heute?
Ich würde mal sagen zwischen 7 und 8.
Aha.
Hängt so ein bisschen von der Perspektive ab, weil natürlich diese Idee von, was möchte ich daraus machen am Anfang, ist ganz vage und es gibt da auch ganz hochtrabende Träume von, ach, ich kann da nach 2 Jahren von leben und dann schaffe ich es dann, der 3, 4 Angestellte zu haben und muss nur noch die schönen Dinge ranbringen. Und
was du am liebsten machen
willst. Was würde ich am liebsten nur noch das machen. Aber das geht natürlich nicht. Und das wird jedes Mal wieder so einem Realitätstest unterworfen. Und insofern als es dann das nach ein, zwei Jahren hatte so richtig Fahrt aufgenommen und ich hatte das Gefühl, so jetzt prima, kann ich wirklich in die Richtung starten, dass ich sage, jetzt kann ich vielleicht drüber nachdenken, zumindest Teilzeit jemanden einzustellen. Da gab es aber einen Realitätsknick. Da wurde der Suchalgorithmus drastisch verändert und das hat bei mir einen ziemlichen Einbruch gegeben.
Moment, jetzt nochmal für Laien. Wer hat den Suchalgorithmus einfach so verändert?
Naja, so bei Online-Shops ist man natürlich abhängig von der Plattform, auf der man verkauft.
Ja. Bei Etsy ist das.
Das ist Etsy, ja. Mit einer sehr großen Reichweite auf dem internationalen Markt. Und die haben ihren Suchalgorithmus, es ist natürlich immer eine Sache, die nicht offen kommuniziert wird, insofern kann ich jetzt behaupten, sie haben ihren Suchalgorithmus geändert, aber ich kann es nicht mit Sicherheit belegen. Ich habe nur gemerkt, dass ich vorher sehr gut gefunden wurde und sehr gut verkauft habe auch und das stoppte dann innerhalb von einem Monat.
Wahnsinn. Und die haben euch nicht vorher informiert?
Es gab da jede Menge Informationen und natürlich muss man dann aber in den Newsfeeds auch alles Mögliche nachlesen. Und sehr viel, und da hatte ich nicht so den Fokus drauf und habe das ein bisschen verschlafen. Und das gibt natürlich dann nochmal ein, okay, zurück auf Null, wie machen wir jetzt weiter? Wir, also ich und ich und ich. Sich da nicht unterkriegen zu lassen und zu sagen, ja, also jetzt auf einmal ist nur noch die Hälfte an Verkauf da, schmeiße ich jetzt hin, lohnt sich das noch? Das kommt immer wieder. Und auch jetzt in dem Moment, wo ich sage, jetzt wäre es wirklich gut, jemanden einstellen zu können, auch wieder nur für Teilzeit, weil natürlich kann ich mir das noch nicht so leisten, aber ich hätte am liebsten jemanden, der dauernd da ist, da ein Gleichgewicht zu finden. Jeder Schritt in eine neue Richtung kommt auch wieder mal, es ist jetzt wirklich schwierig, soll ich es nicht vielleicht lassen? Und ich glaube, man muss sich einfach darauf einstellen, das hört nicht auf. Das bleibt so. Es gibt immer wieder einen Moment, wo ich, oh weia, das ist jetzt wirklich schwierig, will ich das noch? Das ist ja auch gut so. Aber man sollte nicht zu sehr hintertragen, immer mal auch die großen Ziele im Auge behalten und vor allen Dingen, um Gottes Willen, nicht dauernd vergleichen. Das habe ich versucht auch völlig abzustellen. Bin ich nicht gut drin, das zu tun, aber es kommt immer mal wieder so Phasen, wo ich denke, ach, es läuft nicht so gut, wie läuft es denn bei den anderen? Scheibenkleister. Ja, aber das hilft nicht. Und sich da immer wieder alleine durchzubeißen, ist anstrengend, aber es gibt so viele Momente, wo ich denke, ja, okay, ich bin auf dem Flohmarkt oder ich bin bei irgendeinem Rümpler oder ich suche stundenlang auf eBay, das ist jetzt Arbeit. Und dann das Gefühl von, geil.
Ist das auch das, was dich so beharrlich macht, dieses Dranbleiben, auch wenn es immer wieder mal schwer ist und du alles in Frage stellst, kann man das zurückführen auf diese, also die schon immer da gewesene Leidenschaft, Dinge aufzustöbern, schöne Gegenstände zu finden? Ist es vielleicht so das Herz von allem?
Ja, bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht bin ich auch einfach dickköpfig.
Auch eine super coole Schlüsselkompetenz an einigen Stellen. Hat natürlich auch seine Kehrseite, aber Starrsinn und Dickköpfigkeit als was Positives darzustellen, finde ich total sympathisch.
Ja, ich weiß es nicht so genau. Also aufgeben
ist nicht deins.
Nee, kann man nicht sagen. Also ich habe schon auch viele Sachen aufgegeben, aber wenn es dann so, ich merke schon, dass es ein sehr wichtiges Thema ist für mich und wenn ich anfange zu zweifeln, dann versuche ich auch zu überlegen, okay, was denn dann? Und was denn dann beinhaltet immer auch, das machst du dann aber nicht mehr. Wenn das ist ein Moment, wo dann wird es irgendwie eng. Dann habe ich das Gefühl, nee, das kann nicht sein. Aber wenn, also ich habe auch schon mal überlegt, ob ich Beratung für die Kreativwirtschaft, ob das nicht ein Thema ist, das ich Vollzeit jetzt tatsächlich auch angehen möchte, aber da wird mir was fehlen. So dieses eigene, dieses ich kann es selbst bestimmen, wo es lang geht, ich muss es dann aber allerdings auch selbst bestimmen und vor allen Dingen auch selbst durchziehen von A bis Z. Naja, ich meine, es kommt halt mit so Faktoren wie kein Mensch oder nicht viele Menschen machen gerne Buchhaltung, aber man muss es halt machen. Und das ist dann auch da ein Faktor, glaube ich. Und vielleicht kann man wirklich sagen, ich bin einfach dickköpfig und ich will es dann. Mhm. Ich will das jetzt. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich das in den nächsten 5 Jahren tatsächlich so durchsetze. Also vielleicht muss ich dann auch irgendwann mal merken, ja, es ist sehr viel Zeit und hat sich das gelohnt. Da muss ich jetzt mal einen Strich ziehen und sehen, will ich das jetzt wirklich noch? Das kann ich nicht garantieren.
Zeit. Also misst du die Zeit, die du an deinem Shop sitzt? Hast du ein Gefühl dafür? Du weißt wahrscheinlich ziemlich genau, wie viele Stunden du arbeitest als Beraterin.
Ja.
Wie ist das denn als Online-Shopperin oder wie sagt man eigentlich? Was bist du denn?
Ich bin
Inhaberin.
Jetzt, ja, Shop-Inhaberin, genau. Unternehmerin, so genau. In die Richtung. Es ist eine Sache, die natürlich auch in den Freizeitbereich mit übergeht. Also wenn ich jetzt eine Idee habe und denke, dieses Produkt, da will ich jetzt nachgucken, sehe ich das nicht unbedingt als Arbeitszeit an oder verbuche das nicht unbedingt als Arbeitszeit. Trotz allem bin ich mir schon sicher, dass es ein Halbtagsjob ist, den ich da jetzt als zusätzlich zu dem Halbtagsjob, den ich habe, noch mache. Es ist schon auch eher 40 Stunden, die ich investiere, würde ich mal sagen. Und das macht natürlich ein Gesamtbudget von eher 60 Stunden aus. Und das ist auf Dauer anstrengend.
Das geht auch nur ohne Kinder. Also ich weiß, dass du keine hast.
Ja.
Es wäre also in der Form nicht unbedingt familienkompatibel.
Glaube ich nicht, es sei denn,
man würde nachts arbeiten.
Kann ich mich jetzt leider nicht einfühlen, aber ich glaube nicht, nein.
Ja,
dann, das ist eine Sache, ja. Die muss man schon... Also, ich glaube, dass wenn man zu einen Status erreicht, wo man sagen kann, ich kann delegieren, ich habe jemanden, der jetzt zuarbeitet, dann kann man sich sicher so strukturieren, dass das funktioniert. Mhm. Aber zu der Phase muss man erstmal kommen.
Mhm.
Sowas, ich merke, seit ich den Nebenjob habe, hat es deutlich auch an Tempo verloren.
Mhm.
Wenn ich das Vollzeit machen würde, dann wäre ich ganz woanders. Mhm. Aber das war meine Entscheidung und das war auch das Bedürfnis nach Sicherheit, das ich hatte. Mhm. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Halbzeitengagement, das ich jetzt investieren kann, trotzdem jemanden finde, der mir da einige Sachen abnimmt und dass ich das dadurch dann auch ein bisschen, dass das Tempo wieder aufnimmt.
Mhm. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würde es dir andersrum vielleicht auch gar nicht mehr so gut gefallen. Oder vielleicht hast du es auch selber schon gesagt, nur noch Shop und nicht mehr Beraterin, weil du diese Tätigkeit jetzt auch lieb geworden bist.
Ja, ja, das liegt mir sehr am Herzen. Ja. Das ist ein sehr, es gibt mir sehr viel. Zudem muss man sagen, ein Online-Shop, wenn man damit anfängt, man ist... Dann, ja, man ist alleine.
Ja, man ist alleine und ganz viel am Rechner, beziehungsweise erzähl mal, was machst du denn da in diesen 40 Stunden alles so? Woraus besteht die Tätigkeit?
Es ist sehr viel Arbeitszeit am Rechner, weil einerseits Produkte finden, nicht immer nur über, ich bin das ganze Wochenende auf dem Flohmarkt machbar ist, sondern weil ich auch tatsächlich Sachen online recherchiere und finde. Dann natürlich geht es darum, diese Artikel, wenn man dann Fotos gemacht hat, die man natürlich auch selber macht am besten, also fotografieren ist ein wichtiger Faktor, dann kommt die Bildbearbeitung, es ist wieder am Rechner, dann geht es darum, das möglichst gut zu beschreiben, so dass es auch gefunden wird, also die Überschriften, die Suchbegriffe, also SEO-konform das Ganze so zu beschreiben, dass die Kunden möglichst das auch an erster Stelle finden, wenn sie es irgendwo als Suchbegriff eingeben. Auch sehr viel Zeit am Rechner.
Hast du für diese Sache, für diese technische Seite, hast du da Workshops besucht? Hast du dir das alles selbst angeeignet? SEO und keine Ahnung, wie sie alle heißen.
Search Engine Optimization ist das. Es gibt sehr viel Online-Workshops.
Okay.
Dafür muss man natürlich auch die Zeit haben, da sich vorzubilden. Zum Glück habe ich da auch so ein bisschen einen zusätzlichen Motivator, weil ich als drittes Standbein...
Nein, dafür haben wir keine Zeit, um jetzt noch ein drittes...
Es gibt noch das Berlin-Kreativ-Kollektiv, ein Verein, den ich mitgegründet habe, wo wir uns auch gegenseitig fördern und auch Workshops uns gegenseitig geben und aber auch Workshops organisieren. Und da natürlich auch im Fokus haben, was brauchen wir denn? Und dann gibt es dann einen Workshop, der sagt nur... welche Tags, also welche Schlagworte muss man eingeben, um gut gefunden zu werden.
Das heißt, ihr holt euch dann Experten, die euch weiterbilden.
Genau. Ne? Also teilweise ganz sind die Experten auch in der Gruppe vorhanden, weil sich jemand da sehr gut eingearbeitet hat und dann dieses Wissen weitergibt.
Und für Kreativnetz,
Berlin Kreativkollektiv. Genau.
Berlin Kreativkollektiv, machen wir auch gerne Werbung. Findet man auch so online.
Ja, ne? berlinkreativkollektiv.com. Und wir machen jetzt, wenn ich schon bei Werbung anfangen darf, am 26. und 27. Mai eine zweitägige Konferenz mit genau solchen Themen für kleine Kreative oder für Kreativunternehmer und Unternehmerinnen, die noch am Anfang ihres Business stehen. Und da wird es eine ganze Übersicht von Workshops geben. Von
müssen wir unbedingt die Flyer
nehmen. Ja, die Buchhaltung, wie kann man da einfach ein System reinbringen, zu Copywriting, also schreib gute Texte für deine Artikel, zu Hilfe, mein Unternehmen wächst, wie kommuniziere ich mit Mitarbeitern, wenn ich das erste Mal habe. Genau, sowas. Und da ist ein sehr spannendes und wirklich tolle auch Dozenten, spannendes Programm zusammengekommen.
Schön. Wir waren bei deinem Alltag, also woraus diese 40 Stunden so bestehen.
Ja.
Hast du schon alles genannt? Hast du schon vom Fotografieren erzählt?
Ja, vom Fotografieren, Bildbearbeitung, Artikel finden ist eine Sache, die funktioniert eigentlich immer, weil das mache ich sowieso rund um die Uhr zwischendrin, jede Mittagspause, egal wann. Aber es ist auch relativ viel Handhabung und Organisation von den Artikeln. Also so, wie organisiere ich eine Struktur, dass ich diese eine Vase, die jetzt nicht unbedingt so groß ist,
in meinem Logistik, richtig,
ne? auch wiederfinde.
Ja, klar.
Denn es hilft ja nichts, wenn man dann kalkuliert hat, dass das Ganze den Wert X an Gewinn bringt. Wenn man dann hinter 3 Stunden danach sucht, ist es vorbei.
Verpacken ist auch ein Thema.
Verpackung ist auch noch ein Thema. Das muss natürlich auch sicher ankommen, wenn man es um die Welt schickt.
Und machst du wirklich nach wie vor alles alleine?
Das mache ich alles alleine, ja. Ich habe jetzt jemanden, der mir einmal die Woche hilft, aber ob es weitergehen kann, ob sie die Zeit hat, mir weiterzuhelfen, kann sie noch nicht sagen. Aber das ist alles von A bis Z, das, was ich selber machen muss. Also das Verschicken und natürlich die Kommunikation mit Kunden, wenn dann was nicht ankommt oder es dauert länger oder... ich habe schon auch das Pakete adressiert und 2 Wochen später kommen sie bei mir wieder an, weil der Postbote Absender und Empfänger verwechselt hat.
Oh, ja.
Und das muss man natürlich dann möglichst mit Engelzungen dem Kunden erklären, dass das ging jetzt aber richtig schief. Also die Kommunikation dann mit Beanstandung, teilweise auch Leute, die dann fragen, oh, das ist aber wunderschön, hast du das vielleicht auch in Blau? Finde ich ganz toll, aber dann zu sagen, ist es realistisch, dass ich jetzt so da was finde? Also mich triggert das, ich finde das klasse, oh, super, ja, die Idee kann ich total nachvollziehen, die möchte diese Vase aus Fettlava-Keramik aus den 70ern, aber so, dass sie exakt in ihre Wohnung passt, kann ich total nachvollziehen. Nur ich muss natürlich auch bedenken, die Zeit, die ich da investiere, das muss ich rentieren. Und da Nein zu sagen, fällt mir schwer. Da immer mal wieder zu sagen, ja, was investierst du da jetzt? Lohnt sich das?
Oder du müsstest den Preis dann einfach nochmal
verändern. Ja, und
aber das wollen die Kunden dann wahrscheinlich nicht.
Ne? Wenn ich da nach 2 Tage suche, es gibt durchaus Kunden, die auch für eine Vase 250 Euro bezahlen. Aber davon kann man nicht ausgeben. Aber auch da ist natürlich mein Fokus auf den amerikanischen Markt, weil deutsche Vintage-Produkte in Amerika lange weniger, viel, viel weniger einfach zu kriegen sind. Und das ist natürlich dann für die Preise profitabler.
Das heißt, dass du verkaufst ausschließlich auf dem amerikanischen Markt?
Nee.
Also ist jetzt auch nicht schlimm, wenn sich jemand aus Deutschland
anmeldet. Nein, bitte, nein. Ich freue mich sehr.
Kommt auch was
auf. Nein, aber ich habe es eingestellt auf der Plattform Etsy, weil ich weiß, dass die sehr stark ist auf dem, also weltweit sowieso, aber auf dem amerikanischen Markt vor allen Dingen auch. Dann geht es darum, dass die Produktbeschreibungen in mehreren Sprachen sind. Also ich veröffentliche auf Englisch und auf Deutsch. Und weil das mein Steckenpferd ist, auch auf Französisch. Wenn die Zeit drängt, dann lasse ich das Französische manchmal weg. Und natürlich, online kann das weltweit jeder finden, hoffentlich. Nur wenn man in Deutschland, also wenn ich jetzt eine Vase oder eine Lampe aus den 50ern anbiete, ist in Deutschland häufig das Gefühl von, ah ja, so ein Ding hat Oma doch auch noch irgendwo auf dem Speicher, dann nehme ich die. Aber warum soll ich dafür jetzt 90 oder 150 Euro ausgeben? Das liegt doch hier irgendwo auf dem Flohmarkt. Den Effekt gibt es nicht so sehr in den USA, weil da ist es was Besonderes. Und dann wird es natürlich teurer. Was ich nicht verkehrt finde.
Natürlich. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, vom Suchen übers Finden, über das Archivieren oder irgendwie, ich komme jetzt auf kein besseres Wort, ja, also es ist
irgendwie... Den Lagerbestand
sortieren. Genau, Lagerbestand, das Bewerben und dann die Kundenkommunikation bis hin zum Verschicken. Das sind ganz viele
Prozesse. Und dann kommt dann noch die Buchhaltung dazu.
Ja, genau. Was passiert nach dem Verkauf?
Genau.
Vielleicht kannst du jetzt nochmal für Leute, die auch überlegen, einen Online-Shop zu gründen, nochmal so ein paar Tipps geben. Also du hast schon gesagt, Etsy, dafür hast du dich entschieden, weil du den amerikanischen Markt mit im Auge hast. Was gibt's denn noch für Shops, die man auch noch empfehlen kann mit gutem Gewissen?
Ich würde danach gehen, wo, also das Produkt, das man anbietet, sich angucken und sagen, ja, wo denke ich, weil ausprobieren muss man so oder so, dass meine Kunden hauptsächlich sitzen. Oder, weil online ist natürlich auch eine Sache von, wie viel gibt es Zugang von überall, wer guckt sich das tatsächlich an. Um sich auszuprobieren, ist eBay natürlich immer eine gute Variante, aber es gibt auch ganz spezialisierte Plattformen, die exakt für Designer zugeschnitten sind, da ganz exklusiv auch, also jetzt in Amerika, ich glaube, es ist eine amerikanische Gründung, die heißt First Dibs. Sehr stark auf Designprodukte, sehr hochpreisig. Aber wenn man erstmal eine Idee hat und noch nicht so genau weiß, ich würde es immer mal auf eBay probieren. Da ist möglichst gucken, also sich ausprobieren, ohne dass es zu teuer wird, eine sehr gute Möglichkeit. Ein bisschen recherchieren. Es gibt so viele Plattformen, die ich vielleicht jetzt auch gar nicht kenne, aber es gibt wirklich ein sehr großes Angebot.
Was ist denn mit Produkten, die man selber kreiert, ist, viele machen das ja bei Davanda.
Ja.
Was kannst du zu Davanda sagen?
Ich habe keinen Davanda-Shop. In dem Berlin Kreativkollektiv sind sehr, sehr viele, die auch einen Davanda-Shop haben. Also Davanda ist auch für Handmade und Vintage. Also exakt das gleiche Portfolio wie Etsy, hat aber einen stärkeren Fokus auf den deutschen Markt. Und auch auf den europäischen Markt. Und insofern würde ich da gucken, wo sitzen meine Kunden oder wo denke ich, dass die eher mal nach Geschenken gucken oder nach handgemachtem und nach besonderen Einzelstücken. Und je nachdem, also Etsy, Davanda, eBay, jetzt gibt es auch Amazon Handmade, da muss man für sich selber entscheiden und es einfach auch vielleicht ausprobieren. Welches Shopsystem ist am einfachsten? Wo komme ich am besten mit klar? Wie viele Kunden gibt es da potenziell? Wie viel Bewerbung machen die auch von sich aus? So in die Richtung gehen.
Wie viel digitale Kompetenz braucht man denn, um so einen Shop zu managen?
Ich würde sagen, man kann sich reinarbeiten. Also das ist eine Sache, natürlich ist es... also was ich nicht empfehlen würde, ist mehrere Shops gleich von Anfang an zu machen, weil das sehr viel Arbeit bedeutet. Jedes System hat so seine Eigenheiten. Wenn es dann hinterher darum geht, die Daten runterzuladen und zu gucken, wie kriege ich das in meine Buchhaltung rein, dann muss man sich so ein bisschen einfuchsen in, wie kriege ich das jetzt so transformiert, dass es in die Excel-Tabelle reinpasst, auch wenn die Amerikaner statt Komma einen Punkt nutzen und das muss ich dann alles umändern. Da kann man schon auch ganz schön Zeit bei verlieren. Aber ich würde mal sagen, jemand, der ein bisschen internetaffin ist, hat eigentlich alle Kenntnisse. Muss sich ins Detail natürlich einlesen, weil sowas wie SEO ist nicht offensichtlich. Das muss man, da muss man dann auch sich mit, keine Ahnung, Google Analytics und Ähnlichem befasse ich mich jetzt noch nicht. Das kann man sehr stark ausweiten und auch echt zu einem Profi werden, aber ich denke, so ein gutes Anwenderwissen mit der Sicherheit, wenn ich das wissen muss, dann lerne ich das auch. Das reicht.
Was ist denn mit dem Design? Also du hast ja, ich kenne ja von dir die Visitenkarte, ich kenne auch deinen Shop, das ist ja schön durchdesignt. macht Etsy da schon Vorschläge oder wie muss man sich das vorstellen? Also deine Visitenkarte hast du ja wahrscheinlich designen lassen.
Ja, ja, ja. Also ist natürlich auch gut, wenn man dann sowas ist wunderbar, wenn man ein Produkt anbietet, dann zu sagen, du magst meine Sachen, stimmt? Und wenn dann ein begeistertes Ja kommt, dann weiß man, okay, wie wär's, du kriegst diese Lampe und du machst mir die Visitenkarte.
Mhm.
Oder
Tauschhandel.
Tauschhandel.
Schön, ja, analoger,
ja, weil
altmodischer Tauschhandel.
Wie eine Visitenkarte oder ein Briefkopfdesign oder Webseite oder ähnliches hat nicht jeder 500 bis 1000 bis, was weiß ich, Euro. Da kann man dann auch dadurch, dass man so ein Netzwerk hat, sagen, ja, ich mach dir das, vielleicht finde ich dann stattdessen, oder du machst mir die Visitenkarte und kriegst von mir eine Lampe, oder ich baue dir mal eine Struktur auf, dass du deine Buchhaltung auf die Reihe kriegst und stattdessen kriege ich von dir ein schönes Bild.
Mhm.
So immer auch drüber nachdenken, wer könnte mir da helfen und wem kann ich dann wieder auch was bieten.
Mhm.
Und das hilft natürlich enorm, weil wenn es immer nur darum geht, ja okay, jetzt brauche ich aber ein Budget von 5000 Euro, das kann das sehr stark verzögern.
Mhm. Ja.
Das hat man nicht. Also ich genau. Leider in meiner Situation jetzt nicht mehr so ohne weiteres.
Ja. Wir hatten eben schon mal angefangen, über Marketing zu reden.
Mhm.
Magst du da nochmal was zu sagen? Also wie ernst muss man das nehmen? Reicht es, einen Etsy-Shop zu haben?
Nein, es reicht
nicht. Es reicht auch nicht, einen Lavanda-Shop
zu haben. Ich wünschte, es wäre so, ja, dass man Sachen online stellt und sagt,
und
okay, jetzt werde ich
es
gefunden,
ja,
und dann kann man sich zurücklehnen. Leider ist das gar nicht so, denn es gibt sehr viele Leute, die auch ähnliche Sachen anbieten. Und ich muss gestehen, Marketing ist bei mir so ein Schwachpunkt, weil Marketing für online heißt sehr viel auch Online-Marketing und Social Media.
Mhm.
Und dann muss man natürlich auch Geschichten erzählen. Das fällt manchen Leuten sehr leicht, mir fällt es nicht so leicht. Ich brauche da immer wieder ich muss mir selber einen Termin setzen, sagen so, und jetzt in welche Richtung geht das, und ganz gezielt dafür Zeit reservieren. Da könnte ich auch wirklich gut Hilfe gebrauchen, muss ich sagen. Weil das ist nicht so, ich habe nicht den Impuls zu sagen, so, das ist jetzt ein tolles Foto und ob es perfekt ist oder nicht, ich werde das jetzt sofort auf Instagram hochladen und es passt optisch zu dem, was ich bisher schon habe. Das ist passt in die Geschichte und so weiter. Ich denke darüber zu viel nach.
Okay. Der zu kritisch.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es zu selbstkritisch, aber das ist so ein, ich habe so diesen. Ich glaube, es ist eine Generationsfrage, weil viele von den Kreativen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind 10, 15 Jahre jünger als ich und haben das von Schulzeiten her, das ist drin. Das ist bei mir nicht so.
Meinst du, die sind auch sicherer dadurch?
Die haben sich mehr ausprobieren können, glaube ich. Und damit hat man vielleicht auch eher ein Gefühl von, ja, das ist jetzt schiefgegangen, aber macht nichts. Gleiches Problem wieder wie am Anfang des Shops. Durchaus.
Wir kennen unsere Schwachpunkte.
Immer scheitern ist völlig in Ordnung.
Ausprobieren ist
ausprobieren,
das
einfach machen, lieber machen und es ist nur halb gut, als nicht machen.
Als es gar nicht machen.
Ja.
Ja, das ist doch ein schönes Motto.
Und ja, und außerdem beim Marketing muss ich sagen, das ist eine Sache, wo man auch sieht, ich habe einige Shops, die ich natürlich, obwohl ich nicht vergleichen will, immer wieder mal beobachte. Man muss ja auch den Markt ein bisschen kennen, die sehr gut im Marketing sind, die auch offen auf Journalisten zu gehen, da sagen, hier, ich habe ein Angebot für dich, schreib mal was über mich, und dann kriegen sie 3, 4 Berichterstattungen in der Presse. Die Shops verkaufen deutlich besser. Das kann ich so ganz klar sehen. Und das sollte man wirklich im Auge behalten, denn alles, was man schon auf der Plattform richtig machen kann, selber, ist es immer noch eine Wahnsinnskonkurrenz. Man konkurriert ja weltweit.
Ja.
Es ist ja nichts, wo man sagen kann, in dieser Straße bin ich jetzt der einzige Shop und sonst sieht es keiner, sondern ja, wenn die anderen auch gut gefunden werden, ist egal, ob die jetzt in Litauen, Deutschland, in den USA oder sonst wo sitzen, sofern sich das von dem Versand her die Waage hält mit den Kosten, ist man in Konkurrenz mit jedermann.
Was machst du denn konkret? Also wo findet man, wo wird man auf Le Cosmos stoßen im Internet?
auf Le Cosmos stoßen, ich habe ein Instagram-Profil, was wie gesagt noch in den Kinderschuhen steckt. Ich arbeite sehr gerne mit Pinterest wo ich Inspirationen, die ich selber spannend finde, wo es aber nicht nur um den Shop geht, so, also da habe ich dann Moodboards zum Thema Küche, zum Thema Landhaus, zum Thema Fashion, also alles, was ich irgendwie schick finde, und da poste ich dann meine Artikel dazwischen. Mhm. Dass es aber so auch eher ein Gefühl gibt von, das ist so meine Welt, die mir gefällt, das inspiriert mich, und in der Hoffnung, dass das dann auch Kunden mit inspiriert und sie sagen, ja, okay. Mhm. Das gibt ein Gefühl von, ja, die hat Geschmack. Mhm. Das, da lasse ich mich inspirieren.
Mhm. Ja, das zeigt aber natürlich auch, wie viel Zeit man da am Rechner sitzt.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist ja, also du hast jetzt 3 genannt, da haben wir noch was vergessen.
Naja, das Thema Website, das möchte ich jetzt nicht so okay. ansprechen, weil da steht seit 3 Jahren und under construction und das ist so mein Bauchschmerzthema. Weil ich auch nicht so genau weiß, was ich da eigentlich kommunizieren möchte, ist das so eine Baustelle. Mhm. Ja, und man kann natürlich auch über Etsy-Plattformen, über Updates, also zusätzliche Informationen da Werbung machen und ähnliches. Was aber auch wichtig ist, ist natürlich auch die sogenannten Influencer und Blogger und Journalisten zuzugehen und da zu versuchen, ja, vielleicht mal eine Homestory oder ein Interview oder was ähnliches unterzubringen.
Mhm. Okay. Viele gute Tipps. Ich überlege
die ich
gerade,
selber alle nicht so ganz
was,
befolgen kann. Ja,
ja, ich könnte jetzt noch ganz viele 1000 Fragen stellen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht noch mal was zum Thema Networking. Das kam jetzt immer wieder, wie wichtig das ist. Wir haben auch schon eins genannt. Was ist denn, das ist ja alles noch relativ neu, ja, so Online-Shops als, ich weiß gar nicht, kann man sagen, ist das schon eine Branche, beziehungsweise meine Frage geht dahin, viele Berufe haben sowas wie Berufsverbände oder Organisationen und Strukturen, an die man sich wenden kann, wenn man mal eine Frage hat oder ein Problem im Kunden, so ganz typische Probleme. Gibt es da schon was zum Thema Online-Shop?
Ja, es gibt die ganz klassischen und großen Verbände, also gerade auch für den Online-Handel. Da sind dann allerdings auch Händler wie Otto Versand, Amazon und ähnliche drin mit dementsprechend Gebühren. Das würde ich am Anfang kritisch sehen. Also natürlich kann man dafür Geld ausgeben, aber ich glaube nicht, dass es einem so viel bringt. Ich glaube, es ist auch vor allen Dingen, also dann gibt es natürlich, wie gesagt, die klassischen, das ist also die Online-Verbände, die IHK und ähnliches. Nur wenn man so als Kleinkreativer, ich sag mal Kleinkreativer, also als Unternehmer für Online-Handel beginnen möchte, ist man immer so ein bisschen mit dem Gefühl konfrontiert, ja, die meinen mich gar nicht, bin ich jetzt hier diejenige, die auch tatsächlich für sowas schon vorgesehen ist. Also da steht dann Klein- und Kleinstunternehmen und die reden dann von einem Umsatz von 500.000 bis 1 Million. Also wichtig aus meiner Perspektive sind so diese kleineren und selbstorganisierten Netzwerke. Da kann man sich selber natürlich Teams suchen, da kann man gucken, es gibt sehr viel Facebook-Gruppen zu Online-Handel, aber zu auch, also es kann ja natürlich auch sich auf ein Produkt beziehen, dass man sagt, ich gucke jetzt, wer beschäftigt sich denn mit nachhaltiger Mode, also so, oder wer möchte jetzt Sustainable Fashion jetzt oder für Kinder Mode anbieten, dass man sich da ein bisschen zusammentut. Mhm. Und es gibt natürlich auch viele Förderinstitutionen, also gerade in Berlin kann man da auch Beratungen für Kreative bekommen, die gratis sind und Unterstützung oder ja, also sowas wie Cobra, Gründerinnen sind da alle, Coopolis und ähnliche, die können einem da auch wirklich gute Tipps geben und haben auch Angebote, wo man dann für wenig Geld eine gute Orientierung kriegt. Mhm. Das würde ich nutzen. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und gibt einem immer mal wieder das Gefühl von, also jetzt guckt mal jemand von außen drauf und gibt mir die Möglichkeit, das Ganze zu überdenken.
Man merkt ja richtig, dass du auch eine Beraterin bist. Ich glaube, wir haben hier beide Irisse gleichzeitig eingeladen.
Jetzt habe ich noch ein bisschen Cobra-Werbung mit reingebracht.
Ja, danke, wobei Cobra keine Existenzgründungsberatung macht.
Nein, aber es ist ja nicht nur die Existenzgründungsberatung, sondern auch, wie stelle ich mich selber auf, wie organisiere ich meinen Tagesablauf, meinen Wochenablauf, ohne mich völlig verrückt zu machen. Mhm.
Genau. Denn man kann auch mit Mitte 20 einen Burnout haben, wenn man genau das macht, was man liebt und nicht es schafft, Nein zu sagen, wenn dann irgendwie 4 Kunden Stange stehen und man sagt, nee, ich, also diesen einen kann ich jetzt nicht mehr machen. Schaffe ich einfach nicht. Das ist nicht einfach.
Ja. Ja, super. Vielen Dank. Du hast so viele wertvolle Tipps jetzt schon genannt. Es gibt bestimmt noch viele andere Sachen, die wir nicht erwähnt haben, aber jetzt haben wir fast schon eine Stunde miteinander geredet. Deswegen würde ich ganz gerne noch mal von dir wissen, hast du so eine abschließende Botschaft an unsere Zuhörerinnen oder auch Zuhörer,
ja,
die sich vielleicht ja überlegen, ach, ich habe doch da, keine Ahnung, den Keller voll von... Jetzt gründe ich einen Online-Shop. Was wäre so deine Message?
Wenn es ein Thema gibt, für das man brennt, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, das macht mir sehr viel Spaß, machen. Auf jeden Fall machen. Anfangen, gucken, vielleicht sich so eine Phase geben, in der man sagt, also jetzt ist mal mit rumprobieren und hampeln genug. Nach einem halben Jahr mal so gucken, okay, jetzt habe ich erste Erfahrungen gesammelt, wie geht das Ganze weiter und zu gucken, ich möchte jetzt sehen, wo geht's hin, dass man auch mal einen Schlussstrich oder zumindest nicht Schlussstrich, aber dass man so einen Moment erreicht, wo man sagt, okay, hat das was gebracht, was ich mir jetzt vorgenommen habe? Komme ich da weiter? Und in Richtung gucken, bin ich da professionell genug, brauche ich eine bessere Struktur? Das kann man immer alles noch währenddessen verbessern und das muss man auch. Das hört ja nie auf. Also wenn es ein Thema ist, was so erfüllend und so viel Spaß bringt, dass man denkt, das möchte ich jetzt machen, versuchen. Egal wie, versuchen. Denn das ist das, was einen am Leben hält. Auch wenn dann irgendwie der Algorithmus sich verändert und man muss 400 Artikel überarbeiten und weiß, also die nächsten 3 Wochen habe ich nichts anderes zu tun als das. Dann hält einen das am Leben, dass man weiß, das macht mir wirklich, wirklich Spaß im Alltag und das andere lässt sich dann schon durchhalten.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Iris.
Sehr gerne.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.